Was passiert zwischen Atlantik und Pazifik von Tijuana bis Feuerland?
Onda Info. Neuigkeiten aus Lateinamerika.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zum Onda Info Nummer 60. Hier unsere Beiträge. Die Jagdzeit ist vorbei. In den USA muss nun Ranch Rescue, die Bürgerwehr, die auf lateinamerikanische Migranten Jagd macht, ihre Aktivitäten einschränken, da sie selber unter Beschuss der Menschenrechtsorganisationen und Gerichte steht. Die argentinische Regierung hat den Spieß umgedreht. Statt von der Judikative gejagt zu werden, geht sie selbst auf die Pirsch und strengt einen politischen Prozess gegen die korruptionsbeladenen obersten Richter an. Und das sind unsere Meldungen. Die Lehrer in Peru und Ecuador kehren zu ihren Schulen zurück, nachdem sie den respektiven Regierungen mit Streiks beigebracht haben, dass sie lieber ihre Familien ernähren, als die neoliberale Lektion des Sparens zu lernen. In Bolivien zeigt die Regierung, was sie von Demokratie hält. In Chile erobert ein spanisches Unternehmen zum zweiten Mal das Land der Mapuche. Energisch, wie sollte es anders sein, setzt sich in Brasilien die Atomenergie durch. Doch hier spuckt Greenpeace unter anderem auch den Deutschen in die lukrative Suppe.
Chile. In der chilenischen Hauptstadt Santiago hat eine Delegation der Mapuche gegen die anhaltende Diskriminierung der indianischen Ureinwohner protestiert. Anlass war die in Santiago vom 8. bis 10. Juni stattfindende Generalversammlung der Organisation Amerikanischer Staaten, OAS, an der auch US-Außenminister Colin Powell teilnahm. Zwei Tage vorher hatten Chile und die USA ein bilaterales Freihandelsabkommen unterzeichnet. Damit ist Chile das 6. Land der Welt und das 1. in Südamerika, das den zollfreien Handel mit den mächtigen USA festschreibt.
Die Mapuche leisten seit Jahren Widerstand gegen die Durchführung ökonomischer Megaprojekte im Süden des Landes, die den neoliberalen Kurs der chilenischen Wirtschaftspolitik prägen. Durch die Zerstörung der Naturressourcen auf ihren Territorien wird es für die Indigenas immer schwerer, ihre traditionelle Lebensweise beizubehalten.
In einem Brief an den Generalsekretär der OAS, César Gaviria, forderten die Mapuche jetzt die Interamerikanische Menschenrechtskommission auf, direkt in den Konflikt um den Ralco-Staudamm einzugreifen. Dort sollen zahlreiche Mapuche-Familien einem vom multinationalen Konzern Endesa geplanten Stausee weichen.
Deshalb hatten sie sich in einer Petition an die Kommission gewandt. Ferner kritisieren die Mapuches, dass der chilenische Staat in seiner Verfassung immer noch nicht die Multiethnizität des Landes anerkannt habe. Stattdessen kriminalisiere er die Proteste der Mapuche und wende Antiterrorgesetze gegen sie an, die noch aus der Zeit der Militärdiktatur stammen.
Guatemala. Zum dritten Mal wollte Efraín Ríos Montt als Präsident in Guatemala kandidieren. Die oberste Wahlbehörde aber verweigert die Kandidatur des Generals. Er war der Kopf der Militärregierung, die im Jahr 1982 den gewählten Präsidenten stürzte. Laut Artikel 186 der guatemaltekischen Verfassung ist es verboten, dass Ex-Putschisten wie Ríos Montt für das Präsidentenamt kandidieren. Obwohl er verfassungsrechtlich nicht Staatspräsident sein darf, ist Ríos Montt derzeit einer der führenden Köpfe der Regierungspartei.
Schon in den Jahren 1990 und 1995 hatte sich General Ríos Montt für eine Kandidatur einschreiben wollen, doch auch damals lehnte die Wahlbehörde dies mit einem Verweis auf die Verfassung ab. Solange der Artikel 186 noch so in der Verfassung bestehen bleibt, wird sich Montt nicht für eine Kandidatur aufstellen lassen dürfen.
Bolivien. Bolivien kommt seit Monaten nicht zur Ruhe. Ende Mai traten 50 Parlamentsabgeordnete dreier Parteien in einen Hungerstreik, um gegen die verfassungswidrige Einmischung der Regierung in die Arbeit des Parlaments zu protestieren. Die Regierung Sánchez de Lozada hatte kurzerhand ein Paket von Gesetzentwürfen der Opposition von der Tagesordnung einer außerordentlichen Parlamentssitzung gestrichen.
Die gekippten Gesetzentwürfe sahen vor, mehr Basisdemokratie zu ermöglichen. Zum Beispiel sollte in wichtigen Fragen der Politik Volksabstimmungen eingeführt werden. Außerdem wollte die Opposition unter anderem die Privatisierung des landeseigenen Erdöls rückgängig machen, das Bolivien jetzt zu teuren Weltmarktpreisen einkaufen muss.
Auch sollte über einen teilweisen Schuldenerlass und die Entschädigung der Opfer vergangener Militärdiktatoren abgestimmt werden. Nach der Einmischung der Regierung standen nun jedoch ganz andere Gesetzentwürfe auf dem Programm, die vor allem im Interesse der Oligarchie des Landes liegen. Am 2. Juni beendeten die Abgeordneten der Partei Nueva Fuerza Republicana ihre Beteiligung am Hungerstreik, der jedoch von 22 Angehörigen des Movimiento al Socialismo sowie der indigenen Bewegung Pachacuti fortgesetzt wird.
Bauern, Studenten und Arbeiterorganisationen unterstützen den Protest der Parlamentarier, während die Popularität der Regierung Sánchez de Lozada letzte Woche auf 18% sank.
Ecuador. Nach 31 Tagen Streik und 4 Tagen Hungerstreik haben die 120.000 Lehrer des Landes wieder ihren Dienst aufgenommen. Wie, fragten sich die Lehrer, sei es möglich, dass Präsident Gutierrez sagt, es gebe kein Geld für die Lehrer und kurz darauf verkündet, dass er ein neues Präsidentenflugzeug in Wert von 30 Millionen Dollar kaufen will. Doch nun haben die Lehrer eine Gehaltserhöhung durchsetzen können. In Zukunft verdienen die staatlichen Lehrer in Ecuador bis zu 400 Dollar im Monat.
Auch in Peru haben die rund 300.000 Lehrer wieder den Unterricht in den Schulen aufgenommen. Die peruanische Regierung hatte mit Entlassungen gedroht, sowie mit einer strafrechtlichen Verfolgung derjenigen Personen, die Schüler am Betreten der Gebäude behinderten. Jetzt hat die Lehrergewerkschaft mit der peruanischen Regierung ein Abkommen zur Beendigung des Streiks abgeschlossen. Es umfasst 40 Punkte und enthält eine Zusage, die Lehrergehälter, wie beim Amtsantritt von Toledo versprochen, in den nächsten 5 Jahren zu verdoppeln. Ein Lehrer in Peru verdient umgerechnet etwa nur 160 US-Dollar im Monat.
Brasilien. Am 4. Juni, dem Vorabend des Weltumwelttages, wurden Aktivisten von Greenpeace Brasilien bei dem Versuch festgenommen, ein Transparent auf der Kuppel des Senatsgebäudes in der Hauptstadt Brasilia anzubringen. Sie wollten damit gegen den Bau des dritten Reaktors im Atomkraftwerk Angra dos Reis im Bundesstaat Rio de Janeiro protestieren. Der Reaktor soll, wie auch schon der Vorgänger Angra 2, aus deutschen Kassen finanziert werden.
In einer Kampagne, die im Januar auf dem Weltsozialforum lanciert wurde, fordert Greenpeace von der Regierung Lula da Silva den Baustopp für Angra 3, um stattdessen in erneuerbare Energien zu investieren. Auch soll das Gremium, das in Brasilien über den Bau von Atomkraftwerken entscheidet, nach Ansicht des Greenpeace-Sprechers Dilataki demokratisiert und die Zivilgesellschaft stärker beteiligt werden.
Der staatliche Energiekonzern Elektronuklear des südamerikanischen Landes hofft für den Bau von Angra 3 auf deutsche Finanzhilfe in Höhe von rund 500 Millionen Euro, die über eine Hermes-Bürgschaft der Bundesregierung abgesichert werden müssten. Hauptpartner in diesem Geschäft ist der Siemens-Konzern, der bereits am Bau von Angra 2, das im September 2000 ans Netz ging, 2,7 Millionen Dollar verdient hat.
Die deutsch-brasilianische Zusammenarbeit in Fragen der Atomenergie geht auf einen Vertrag über den Bau von insgesamt 8 Atomkraftwerken zurück, den die sozialliberale Regierung von Helmut Schmidt im Jahr 1975, also noch während der Militärdiktatur, mit der brasilianischen Militärjunta unterzeichnet hatte. Das Abkommen wurde damals als größtes deutsches Exportgeschäft aller Zeiten gefeiert und rettete die Siemens-Tochter KWU aus einer wirtschaftlichen Klemme.
Cuando yo salí del rancho, no llevaba ni calzones, pero si llegué a Tijuana de puritos aventones.
And your right to keep and bear arms. Our guests include elected and other public officials, journalists, citizen activists, and others who are fighting for the Bill of Rights, especially the Second Amendment.
Mucho menos pasaporte, me aventé cruzando cerros, yo solito y sin coyote.
Owners of America, remember, the issue is not just about gun control. It's about control.
Kontrolle über das Land, Kontrolle über die Ressourcen, Kontrolle über die Menschen, die sich dort aufhalten.
Los guaraches que llevaba se acabaron de volada. Es
Zwischen 800 und 1000 Menschen überqueren täglich die Südgrenze der USA auf der Suche nach einem menschenwürdigen Leben und einer Zukunft für sich und ihre Kinder. Sie kommen aus ganz Lateinamerika, aber die mit Abstand größte Gruppe stellen die mexikanischen Nachbarn.
Da ein Arbeitsvisum der lateinamerikanischen Bildungselite vorbehalten ist, bleibt der großen Masse nichts anderes übrig, als ihre letzten Pesos an sogenannte Kojoten zu zahlen. Diese organisierten Schleuser verdienen sich eine goldene Nase daran, Männer, Frauen und Kinder jeden Alters über den Rio Grande und durch die Wüste zu schleusen. Kein ungefährliches Unterfangen. Allein in den letzten 2 Jahren starben dabei 862 Mexikaner.
Sie ertranken im Rio Grande, verdursteten in der Wüste, erstickten in Eisenbahnwaggons oder wurden auf der Flucht erschossen. Obwohl die Verbesserung der Situation mexikanischer Migrantinnen eines der Hauptwahlkampfthemen des mexikanischen Präsidenten Vicente Fox war, ist bislang wenig geschehen, um das Schicksal der etwa 3 Millionen illegalen mexikanischen Einwanderer in den USA zu erleichtern.
Stattdessen wird nun der Ausbau der 4,5 Meter hohen Mauer zwischen den beiden Ländern um weitere 330 Kilometer geplant. Wem es gelingt, diese zu kreuzen, auf den wartet die Border Patrol mit Hightech-Nachtsichtgeräten, Radar und mit Schusswaffen.
Und wer denen durch die Lappen geht, trifft, wenn er Pech hat, auf eine bis an die Zähne bewaffnete Bürgerwehr. Denn die Rancher der Grenzregionen greifen immer häufiger zur Selbstjustiz. Vergnügte man sich früher im Ku Klux Klan, ist es nun schick geworden, illegale Migrantinnen zu jagen. Jack Foot ist Sprecher der Gruppe Ranch Rescue Texas und erklärt, wovor die Ranches gerettet werden müssen.
Ranch Rescue ist a grassroots volunteer network.
Ranch Rescue ist eine Basisorganisation. Wir organisieren mehrmals im Jahr eine Gruppe von Freiwilligen, mit denen wir zur südlichen Grenze fahren. Dort unterstützen wir die Landbesitzer und örtlichen Sicherheitskräfte in ihrem Kampf gegen die Horden von Vandalen, Illegalen und anderem Gesindel, die über unsere Staatsgrenze strömen und großen Schaden am Privatbesitz anrichten.
Doch nun haben es die selbsternannten Grenzsheriffs etwas zu weit getrieben. Das mexikanische Außenministerium hat Ende Mai öffentlich die US-amerikanische Regierung beschuldigt, den sogenannten Casa Migrantes, Migrantenjägern, freie Hand zu lassen und selbst identifizierte Personen nicht gerichtlich zu verfolgen. Zeitgleich erhob die Rechtsanwaltskanzlei Anda Law Firm aus Laredo, Texas, Anklage gegen 4 führende Köpfe der Ranch Rescue Texas, unter ihnen auch Sprecher Jack Foot. Unser Korrespondent Eric Fernandez berichtet.
Die Organisation wird beschuldigt, 4 mexikanische und 2 salvadorianische Migrantinnen verfolgt und gefangen genommen zu haben. Die verängstigten Opfer wurden mit dem Tode bedroht und gezwungen, weite Strecken barfuß zu laufen. Die Anklage wurde vor dem Distriktgericht von Haydonville, Texas, erhoben und konstatiert, dass die Übergriffe rassistisch motiviert waren. Am selben Tag hat der Migrationsbeauftragte der mexikanischen Regierung, Javier Moctezuma Barragán, seine tiefe Besorgnis über die Aktionen der Ranch Rescue geäußert. Auch Joel Connor, seines Zeichens Grenzbeauftragte der US-Regierung, bezeichnete die Jagd auf Menschen durch Individuen, die das Recht in die eigene Hand nehmen, als illegal.
Anfang Juni verkündeten die beiden Regierungen eine gemeinsame Aktion zum Schutz der Einwanderer ohne Papiere. Dazu gehört ein neues Überwachungssystem und die Stationierung von Krankenwagen und Notfallstationen entlang der Grenze.
When did you come to America the free? Who are your ancestors? What is your creed? Who is the father and the son and the weed? Where is the spirit that saw liberty?
Der argentinische Staatspräsident Néstor Kirchner hat nach 3 Wochen Amtszeit das Parlament aufgerufen, dringend die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um gegen einen oder mehrere Richter des obersten Gerichtes einen politischen Prozess eröffnen zu können. Um Verschleppungen, Blockaden oder die Erpressung von Parlamentariern zu erschweren, formulierte Kirchner seine Aufforderung öffentlich über die staatliche Rundfunk- und Fernsehkette. Denn die Regierung muss in der eigenen Partei gegen den Widerstand der Anhänger des ehemaligen Präsidenten Carlos Menem ankämpfen und setzt deshalb offenbar auf den Rückhalt der öffentlichen Meinung. Die Mehrheit der Argentinierinnen und Argentinier sprach sich schon nach der Revolte vom Dezember 2001 gegen die Mitglieder des obersten Gerichtes aus. Deutlich wurde dies an der damaligen Forderung «Que se vayan todos», zu Deutsch «Alle sollen abtreten». Nun sucht Kirchner diesen Spruch in Realpolitik umzumünzen.
Pedimos con toda humildad, pero con coraje y firmeza, In aller Bescheidenheit, aber voller Mut und Entschlossenheit bitten wir das ehrwürdige Parlament unseres Landes, dass es seiner verfassungsmäßigen Aufgabe nachkommt. Es möge dringend die Maßnahmen ergreifen, die uns helfen, unsere gegenwärtigen Probleme zu lösen. Dabei wünschen wir eine strikte Einhaltung der Gesetze. Es geht darum, jene Mechanismen in die Wege zu leiten, die es ermöglichen, das oberste Gericht als höchste Institution unseres Landes vor einigen seiner eigenen Mitglieder zu schützen, nämlich vor der sogenannten automatischen Mehrheit, die traurige Berühmtheit erlangt hat und mit ihren Handlungen nicht nur dem Ruf des Gerichtes ernsten Schaden zufügt. Sie verhindert auch, dass wir eine würdige und unabhängige Judikative haben. Ein Ziel, von dem die derzeitige Judikative leider allzu weit entfernt ist.
Die Richter, welche diese automatische Mehrheit bilden, wurden Anfang der 90er Jahre von der neoliberalen Regierung des Präsidenten Carlos Menem ins Amt berufen. Damals hatte Menem, ein Parteigenosse des jetzigen Präsidenten Kirchner, die Zahl der Mitglieder des obersten Gerichtes auf eigene Faust erhöht und kurzerhand Kandidaten ins Amt gehoben, deren Loyalität er sich sicher sein konnte. Diese neue Zusammensetzung des obersten Gerichtes garantierte Menem, dass auch sehr strittige Regierungsentscheidungen in der letzten Instanz immer als verfassungskonform deklariert wurden. Gegenwärtig verhindert das oberste Gericht beispielsweise, dass Mitglieder ehemaliger Regierungen wegen Korruption oder anderer Delikte belangt werden. Außerdem droht es permanent damit, alle politischen Entscheidungen der aktuellen Regierung zu blockieren. Eduardo Di Cola, Mitglied des Ausschusses zum politischen Prozess gegen das oberste Gericht, kommentiert:
Wir wollen weiterkommen. Wir analysieren das innerhalb unserer Fraktion in einem Klima von permanentem Streit und Gezerre. Die Staatsgewalten versuchen, sich gegenseitig unter Druck zu setzen und wir haben dabei die Verantwortung, nicht nur Regierbarkeit zu garantieren, sondern auch Durchschaubarkeit, Entwicklung und den Fortschritt des Landes. All das wird von den wöchentlich neu aufkommenden Gerüchten über substanzielle Veränderungen der Spielregeln behindert, die durch angeblich anstehende Urteile des höchsten Gerichtes entstehen würden. Diese Situation muss ein Ende haben.
Da oberste Richter in Argentinien aber nicht einfach abgesetzt werden können, sieht sich Kirchner gezwungen, einen politischen Prozess anzustrengen. Die Chancen, auf diesem Weg eine Absetzung der strittigen Richter zu erreichen, stehen gut. Und die Strategie, die öffentliche Meinung als Druckmittel in eigener Sache einzusetzen, zeigte sofortige Wirkung. So äußert sich der Vorsitzende des Parlamentsausschusses, Ricardo Falú, zur neuen Entwicklung.
Ich habe die Rede von Präsident Kirchner als einen dramatischen und zugleich brillanten politischen Beitrag bezeichnet, der einen Wendepunkt markiert zwischen der alten Politik und dem Wechsel zu einer neuen Politik in Argentinien, die großgeschrieben werden muss. Unabhängig von der Rede des Präsidenten war die Entscheidung der Kommission schon gefallen, den politischen Prozess gegen den Vorsitzenden des obersten Gerichts, Dr. Nazareno, für zulässig zu erklären. Es gibt etwa 70 Hauptanklagepunkte. Wir werden sie einzeln abarbeiten, Punkt für Punkt und Richter für Richter. Wir werden in dem Maße weiterkommen, in dem ihnen die Nichterfüllung ihrer Pflicht lupenrein nachgewiesen wird.
Unter anderem würde eine neue Zusammensetzung des obersten Gerichtes es auch möglich machen, zwei Gesetze für ungültig zu erklären, mit denen festgeschrieben worden war, dass die Verantwortlichen der Militärdiktatur von 1976 bis 1983 straffrei ausgehen. Diese Gesetze wurden unter der Regierung von Raúl Alfonsín in den Jahren 1986 und 1987 verabschiedet. Kirchner, der in Argentinien noch nicht einmal einen Monat an der Macht ist, hat in dieser Zeit bereits 19 Generäle in den Ruhestand geschickt und auch weitere Maßnahmen ergriffen, um in dem krisengeschüttelten südamerikanischen Land eine neue Rechtsstaatlichkeit aufzubauen. Dies wäre die Grundlage dafür, seine Vorstellung von einem Wiederaufbau des Sozialstaates durchzusetzen. Um den Widerstand in der Opposition und in seiner eigenen Partei zu brechen, sucht er den Dialog mit und den Druck von der Mehrheit der Bevölkerung und fällt all seine Entscheidungen im Licht der Öffentlichkeit.
Für Onda Info benutzen wir Radiobeiträge von dem Netzwerk lateinamerikanischer Basisradios ALED und Nachrichten von PONAL. Auf der Internetseite von Nachrichten für Lateinamerika findet ihr
Radiobeiträge von Onda und Texte von PONAL.
Also www.npla.de.